Radio Horeb, das Tagesgespräch.
Perlenschatz, so lautet der Name eines Vereins, der misshandelten und von Gewalt bedrohten und betroffenen Frauen und ihren Kindern eine Zuflucht bietet. Seinen Sitz hat der gemeinnützige, spendenfinanzierte Verein im hessischen Solms bei Wetzlar. Perlenschatz schützt, berät und begleitet die Frauen. Untergebracht werden sie deutschlandweit in privaten Schutzräumen, das heißt in familiären Wohnstrukturen mit Hauseltern. Dabei spezialisiert sich der Verein auf Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis. Ziel ist es, die muslimischen Frauen zu einem selbstbestimmten Leben in Würde zu führen und sie in Deutschland zu integrieren. Gerade ist Perlenschutz dabei, zwei Häuser für die schutzbedürftigen Frauen aufzubauen. Brunhild Nelles hat mit der Vorsitzenden des Vereins, Annette Bauscher, gesprochen.
Frau Bauscher, der Verein Perlenschatz wurde gegründet, um misshandelten Frauen, meist Muslime und mit Migrationshintergrund, einen Zufluchtsort zu bieten. Welche Frauen sprechen Sie konkret an und wann ist diese Idee überhaupt entstanden?
Ja, also die Idee, die ist entstanden 2011 bereits in einer Vision. Das heißt, ich habe damals einfach gebetet, was für mich als nächstes dran ist. Da kam lange noch keine Antwort, aber dann eben 2011, da bin ich krank geworden und ich musste einfach mal liegen bleiben, was mir immer schwer fällt. Habe da verschiedene Bücher endlich mal fertig gelesen und da habe ich nochmal intensiv gebetet und Gott hat mir das dann, um das kurz zu machen, vor mein inneres Auge gestellt: Frauenhaus, muslimische Frauen. Und ich wusste natürlich nicht, warum muslimische Frauen und warum die ein eigenes Haus brauchen. Das bedeutet, ich habe mich da einfach mal schlau gemacht, wie sieht es in normalen Frauenhäusern aus. Und da habe ich erfahren, dass 50% aller Frauen, die da untergebracht sind, Migrantinnen sind. Und die meisten Migrantinnen sind ja Muslime. Von daher lag das dann auf der Hand. Vor allen Dingen, als ich auch gehört habe, dass diese Frauen häufig zurückgehen, weil sie zwar geschützt sind in den Frauenhäusern, aber dass es dadurch oft personelle Engpässe gibt und die Frauen deshalb dann nicht so betreut werden können, wie es die Frauenhausleitung selbst wünscht. Aber weil sie in einer neuen Kultur sind, ich spreche jetzt hauptsächlich von Flüchtlingen, dann brauchen sie einfach jemanden, der sie an der Hand nimmt und Schritt für Schritt sagt, wie das Leben bei uns in Deutschland funktioniert, damit auch eine Integration klappen kann.
Wie kommen jetzt diese Frauen an Sie heran oder wie kommen Sie an diese Frauen heran? Wie erfahren die jetzt?
Also wir machen halt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge in Gemeinden und da gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, ja, wir machen Flüchtlingsarbeit, ich kenne solche Fälle und die rufen dann später an, wenn es irgendwo brennt, wenn sie das Vertrauen von einer Frau haben oder von schwangeren Beratungsstellen oder allgemeinen Frauenberatungsstellen, Polizei, zum Beispiel die Opferschutzbeauftragte sind oder was auch immer, ist ganz unterschiedlich.
Wie sieht Ihre Hilfe nun konkret aus? Wie können Sie zum Beispiel einer Frau helfen, die als minderjähriges Mädchen verheiratet wurde, keine Schulbildung, aber mit Mitte 20 vielleicht schon 4 oder mehr Kinder hat? Was können Sie da tun, dass diese Frau mit den Kindern irgendwann ein eigenständiges Leben führen kann?
Ja, also grundsätzlich müssen die Leute natürlich bereit sein, da auszusteigen. Sonst klappt es nicht, weil wenn sie aussteigen, dann sind sie oft auch schnell bedroht von einem sogenannten Ehrenmord. Und das wissen die auch. Und deshalb erleiden die sehr, sehr viel Kummer und Gewalt, bis sie den Schritt mal wagen, rauszugehen. Das heißt also, es muss schon sehr viel passiert sein. Wie wir helfen, wir nehmen die im Moment noch auf in Familien, privat. Und ab Sommer voraussichtlich haben wir unser erstes eigenes Haus. Und da möchten wir dann Wohn- und Lebensgemeinschaften machen, Traumatherapie anbieten, Patenschaft und Seminare, damit die Leute sich entdecken können und entfalten können und.
Da gibt es ja meistens mehrere Baustellen. Nicht nur, dass sie traumatisiert sind, sondern um jetzt hier in unserer Gesellschaft ein, ja, ein gutes Leben führen zu können, brauche ich eine Ausbildung, eine Schulbildung. Ich muss irgendetwas können, um auch Geld verdienen zu können. Helfen Sie denen auch bei einem Schulkurs, Alphabetisierungskurs, was auch immer, dass sie überhaupt eine Basis haben, in die Arbeitswelt einzutreten?
Jawohl, genau, das ist der Plan. Also klar, Deutsch lernen ist das allererste, falls es jemand noch nicht kann, der zu uns kommt. Aber wir wollen natürlich auch den Leuten Mut machen für eine Ausbildung, je nach Alter, oder ihnen helfen, Arbeit zu finden und später dann natürlich auch eine eigene Wohnung.
Sie haben ja jetzt nicht nur mit den Frauen zu tun, sondern diese Frauen bringen ja, denke ich mal, meistens auch Kinder mit.
Richtig.
Das erschwert sicherlich auch ihre Arbeit, oder?
Ja, das ist, zum einen sind die Kinder oft genauso traumatisiert, die haben Gewalt mit angesehen oder selbst miterlebt, und dann ist es deshalb auch sehr schwierig, weil die Männer oft von den Gerichten natürlich noch die Erlaubnis haben, die Kinder zu sehen. Ja, dann ist es ganz schwierig, auch unsere Adresse der Schutzunterkunft geheim zu halten.
Gibt es von Ihnen vielleicht auch Initiativen, diese sogenannten Kindsbräute vielleicht ja zu schützen? Also einfach zu sagen, dass ein minderjähriges Mädchen eben vielleicht nicht heiraten darf, oder haben Sie da gar keine Handhabe? Muss man das einfach so hinnehmen, dass eben eine 12-Jährige verheiratet worden ist?
Tja, ich würde mir wünschen, dass unser Staat es nicht hinnimmt. Also wir können natürlich nur aufklären, das versuchen wir, wo immer das geht. Und es gibt ja eigentlich auch das Verbot der Kinderehen bei uns in Deutschland. Aber es funktioniert einfach nicht, weil die Kinder dann, die jungen Mädchen oder auch jungen Männer, die werden einfach von einem Imamen getraut. Also es gibt eine religiöse Hochzeit. Tja, und da ist das Martyrium für die Mädchen natürlich dasselbe. Und da greift der Gesetzgeber nicht ein.
Dann kommen wir jetzt mal zu Ihrem Haus. Was ist da genau geplant? Wird es ein Frauenhaus wie alle anderen sein, oder es wird sich von den anderen Frauenhäusern unterscheiden?
Das wird sich wesentlich unterscheiden, indem wir versuchen, das ist natürlich alles eine Frage des Spendeneingangs, aber einen besseren Personalschlüssel zu finden, sodass die Frauen eine individuelle, intensive Betreuung bekommen, wie sie sich das meist auch selbst wünschen, damit sie auch eben eine echte Chance haben auf eine Integration. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen verschiedene Seminare anbieten und Traumatherapie. Und ja, wir gucken einfach, welche Frau braucht was, wer ist in welcher Situation. Und ich habe vorhin gesagt, Wohn- und Lebensgemeinschaften. Das heißt, die Frauen, die sollen auch irgendwie beschäftigt werden, damit sie nicht noch depressiver werden. Denn viele sind ja depressiv, wenn sie zu uns kommen.
Wir kennen das ja auch von den altbekannten Frauenhäusern, dass oftmals die von den radikalen Ehemännern dann belagert werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit Bedrohungen durch die verlassenen Männer gemacht?
Ja, Bedrohungen gibt es natürlich viele. Vor allen Dingen lassen sich die Frauen schnell Angst machen. Das Problem ist, dass die Frauen ganz oft ihre Handys nicht hergeben, wie wir eigentlich empfehlen. Wir sagen immer, sie sollen sich ein einfaches Handy holen und sollen die alte Karte und die Telefonnummer zerstören. Leider machen sie das oft nicht und laden zum Beispiel Fotos hoch in soziale Netzwerke, sodass sie leichter gefunden werden können. Oder sie werden von ihren Eltern sehr stark unter Druck gesetzt, dass sie wieder zurückkommen. Da hatte ich ein Beispiel, da sagt eine Frau, ich bringe mich lieber um, als zu meinem Mann zurückzukehren. Und da sagte die Mutter, das ist mir egal. Und irgendwann hat sie dem Druck nachgegeben und ist leider nach einem Vierteljahr dann wieder mit ihrem Kind zu dem Mann zurück. Ja, das ist eigentlich ein typisches Beispiel. Das hört man auch aus normalen Frauenhäusern, dass ganz viele wieder zurückgehen, weil natürlich auch dieses eigene Leben oder um sich ein eigenes Leben aufzubauen, das ist eine ganz mühsame Sache.
Ja, ich denke auch, dass diese Frauen einen ganz besonderen Mut aufbringen müssen, wenn sie diese Männer verlassen, weil das heißt ja eben oft absoluter Ausschluss aus der Familie. Das heißt in diesem Fall mehr oder weniger Isolation in einem fremden Land, und einige müssen auch Angst um ihr Leben haben.
Ja. Und der Schmerz, der bleibt einfach ein Leben lang. Also selbst wenn es gelingt, dass sie ganz aussteigen, weil sie einfach wissen, ihr Leben ist bedroht, dann bleibt natürlich immer die Liebe zu den Eltern trotz allem erhalten und diese Schmerzen, dass sie die Familie nicht mehr sehen können.
Kommen wir dann nochmal auf das Haus zurück. Wo ist es geplant und wie wird das Ganze dann aufgebaut sein?
Ja, also wo das Haus steht, das verraten wir nicht. weil Muslime ganz gut vernetzt sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen nicht mal den Kreis bekannt oder vielleicht nicht mal das Bundesland. Im Moment sieht es so aus, dass wir demnächst eine Stiftung gründen. Und da bekommen wir ein Haus von einem Stifter-Ehepaar in diese Stiftung reingespendet als Grundkapital. Im Moment ist es noch verpachtet, da laufen noch Verhandlungen. Wir rechnen einfach damit, dass wir es ab Sommer nutzen können. Und dann hatte ich über eine Fernsehsendung geworben für ein anderes Haus ursprünglich. Die Sendung, die lief im November. Und da hatte ich geworben um eine Großspende von 250.000 Euro für dieses andere Haus. Und bei einer Wiederholungssendung hat es Gott so geschenkt, dass die gesehen wurde von jemandem, der das leisten kann und der uns jetzt dieses Geld gespendet hat. Das heißt, wir werden demnächst auch noch in einem weiteren Bundesland ein zweites Haus anschaffen.
Wenn Sie so auf Ihre Zukunft schauen bei dieser Arbeit mit diesen Frauen, sind Sie da zuversichtlich, die oder viele der Frauen zumindest auf ein ganz auf sich gestelltes Leben vorbereiten zu können, dass Sie sie eben einfach wirklich in ein eigenständiges Leben entlassen können, oder brauchen die immer Unterstützung, zum Beispiel durch Perlenschatz?
Also wir haben Patenschaften geplant, dass wenn die Frauen ein eigenes Leben haben, dass sie immer noch einen Ansprechpartner haben, wenn es irgendwo nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, oder wenn sie einfach hilflos sind oder auch nochmal mit Behörden oder irgendwas Hilfe brauchen, dass dann immer ein Ansprechpartner da bleibt. Und ich denke nicht, dass das ein ganzes Leben lang sein muss, aber durchaus ein paar Jahre. Davon gehe ich aus.
Als abschließende Frage, so als Erklärung, warum eigentlich Perlenschatz?
Ja, ich habe damals, als Gott mir das vor mein inneres Auge gestellt hat, habe ich gesagt, okay, jetzt hätte ich gern von dir auch noch den Namen, weil ich mir keinen überlegen möchte, der meinem deutschen Denken entspringt. Und da hat ein Jahr später, hat mir Gott erst in einem Seminar, sagte eine Frau, sie hat ein Bild für mich, eine wunderschöne Perlenkette und darüber den Schriftzug aufmachen. Ich konnte aber nichts damit anfangen und viel später habe ich dann ein Buch gelesen, wie Gott Menschen Worte der Erkenntnis gibt. Und ein Beispiel von mehreren war Bild plus Schriftzug. Und da habe ich mich an dieses Bild erinnert und habe dann nochmal drüber gebetet, ob Gott mir jetzt sagen will, was es damit auf sich hat. Und da hat er mir den Impuls gegeben, ich soll mal googeln nach Perle. Und das habe ich gemacht. Und im Orient ist die Perle ja ein Sinnbild für was ganz Besonderes, noch mehr wie bei uns ein großer Name für die Frauen. Und es stand aber auch dabei, dass es ein Symbol für Tränen ist und ein Zeichen für die Beziehung zu Gott und ein Zeichen für Melancholie. Und es hat alles so gepasst, dass ich erstmal wusste, das muss was mit Perle lauten, der Name. Und dann habe ich, um das kurz zu machen, nachts gebetet und habe gesagt, was soll ich noch lang brainstormen machen, sag mir doch den kompletten Namen. Und da kam der angeflogen, nämlich Perlenschatz. Und das hat mir erst nicht gut gefallen, aber dann habe ich mich auch erinnert an die Gleichnis in Matthäus 13, der Schatz im Acker und die Perle, für die ein Kaufmann alles verkauft hat, um die eine tolle, kostbare Perle besitzen zu dürfen. Also ein Gleichnis für Jesus und was wir ihm wert sind und eben auch die muslimischen Frauen. Und so ist der Name Perlenschatz entstanden.
Im Orient ist die Perle ein Sinnbild für etwas ganz Besonderes, aber auch ein Symbol für Tränen. Außerdem ist sie ein Zeichen für die Beziehung zu Gott. Der Name Perlenschatz ist der Vorsitzenden des Vereins Annette Bauscher im Gebet zugeflogen gekommen, sagt sie uns im Gespräch mit Brunhild Nellis. Er verdeutlicht, wie wertvoll jede Frau ist, auch muslimische Frauen, die als Migrantinnen nach Deutschland in eine für sie fremde Kultur kommen. Diese Frauen brauchen jemanden, der sich um sie kümmert und sie wertschätzt. Dass die Frauen sich angenommen und sicher in ihrer neuen Heimat fühlen, dafür sorgt der Verein seit 2014. Momentan ist Perlenschatz dabei, zwei Häuser für muslimische Frauen einzurichten, die ein Zufluchtsort, aber auch ein Ort der Hoffnung in ihrer neuen Heimat Deutschland sein sollen. Mehr Informationen zum Verein finden Sie auf unserer Homepage horeb.org. www.gewaltbedrohtenundbetroffenenfrauen.org im Infofeld zum Interview des Tages.